NDR Info. Echo des Tages.
In seiner langjährigen Geschichte ist der Friedensnobelpreis des Öfteren zweigeteilt worden. Dass er gedrittelt wird, ist indes bisher noch nie vorgekommen. Und dass ihn gleich drei Frauen erhalten, auch dies ist etwas Besonderes. Allerdings sind die drei Preisträgerinnen, zwei stammen aus Liberia, eine aus dem Jemen, hier im Westen nur ganz wenigen bekannt. Unsere Kanzlerin würdigte sie dennoch schon kurz nach der Nennung.
Ich finde es ein sehr gutes Signal, dass drei Frauen, die international viel geleistet haben, in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommen. Und es wird hoffentlich viele Frauen, aber auch viele Männer weltweit ermutigen, sich auch für Freiheit und Demokratie und gegen Ungerechtigkeit einzusetzen.
Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen. Schwieriger Besuch, Rösler in Griechenland, mutiger Auftritt, Angela Merkel auf dem CSU-Parteitag. Krieg ohne Hoffnung, vor 10 Jahren begann der Einmarsch in Afghanistan und Spiel im Hexenkessel. Die deutsche Nationalelf tritt heute in Istanbul gegen die Türkei an. Mein Name ist Hermann Krause, einen schönen guten Abend. 241 Kandidaten gab es für den Friedensnobelpreis. Die drei Frauen, die ihn erhielten, standen wohl nicht ganz oben auf der Liste der Beobachter. So hatten Fachkundige damit gerechnet, dass der Preis nach Ägypten oder Tunesien geht. Die Namen mehrerer Freiheitskämpfer waren da im Gespräch. Aber das Komitee ist bekanntlich immer für eine Überraschung gut. Aus Stockholm, Albrecht Breitschuh.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011.
Das norwegische Nobelkomitee hat entschieden, dass der Friedensnobelpreis des Jahres 2011 zu drei gleichen Teilen an Alan Johnson Sirleaf, Leigh McBovey und Tawakkul Karman geht. Für ihren gewaltfreien Kampf für die Sicherheit von Frauen und für ihre Rechte zur vollen Teilnahme an friedensbildender Arbeit. Wir können in der Welt keine Demokratie und keinen dauerhaften Frieden erreichen, bis Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, ihren Einfluss in allen Bereichen der Gesellschaft geltend zu machen. Mit diesen Worten wandte sich der Vorsitzende des Osloer Komitees, Torbjørn Jagland, heute Vormittag um Punkt 11 an die internationale Presse. Er unterstrich dabei vor allem die Bedeutung ihrer Arbeit für den Friedens- und Demokratieprozess, nicht nur in den jeweiligen Ländern der Preisträgerinnen.
Alan Johnson Sirleaf ist Afrikas first.
Alan Johnson Sirleaf ist die erste demokratisch gewählte Staatspräsidentin Afrikas. Seit ihrer Amtseinführung 2006 hat sie wesentlich dazu beigetragen, den Frieden in Liberia zu sichern. Sie hat auch das Wirtschaftswachstum gefördert und die Position der Frauen gestärkt. Ihre Landsfrau Leigh McBovey habe Frauen über trennende ethnische und religiöse Grenzen geeint, um den langen Bürgerkrieg in Liberia zu beenden und die Teilnahme der Frauen an demokratischen Wahlen zu sichern. Tawakkul Karman schließlich habe eine führende Rolle gespielt im Kampf für Frauenrechte und Demokratie im Jemen. Ihre Ehrung stehe im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling, aber Torbjørn Jagland betonte anschließend auch, dass sie den Preis nicht stellvertretend für die Protestbewegung im Nahen Osten bekommen habe.
Tawakkul Karman. Tawakkul
Karman ist eine starke junge Frau mit drei Kindern, die schon lange vor der Revolution gegen das Regime im Jemen gekämpft hat. Sie startete das Netzwerk Journalistinnen ohne Ketten, hat viel für die Frauenrechte getan, aber sie hat auch Verbindung zur muslimischen Bewegung im Land und es ist ein starkes Signal, das wir in diese Richtung senden. Im letzten Jahr hatte die Vergabe des Friedensnobelpreises an den Chinesen Liu Xiaobo große Diskussionen ausgelöst. Der feierlichen Prozedur in Oslo waren die Vertreter mehrerer Länder aus Protest ferngeblieben. In diesem Jahr sei damit nicht zu rechnen, so Torbjørn Jagland. Ich glaube nicht, dass er so wie im letzten Jahr von einem bestimmten Staat angegriffen wird. Ich glaube, der Preis wird diesmal von der ganzen Welt anerkannt, weil er ein so wichtiges Thema in der internationalen Politik berührt. Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen. Er ist wie alle anderen Nobelpreise mit rund 1,1 Millionen Euro dotiert.
Aus Stockholm berichtete Albrecht Breitschuh. An die Namen muss man sich erst einmal gewöhnen und noch einmal zur Wiederholung. Die älteste ist Alan Johnson Sirleaf aus Liberia, 72 Jahre alt und die erste gewählte Präsidentin eines afrikanischen Landes. Aus Liberia stammt auch Leigh McBovey, 39 Jahre alt. Sie organisierte den Widerstand gegen die Kriegstreiber im eigenen Land. Die jüngste, Tawakkul Karman, ist die Vorsitzende des Vereins Journalisten ohne Ketten im Jemen, ganze 32 Jahre alt. Drei mutige Frauen. Wenn man bedenkt, dass insgesamt seit 1901 nur 15 Frauen ausgezeichnet wurden, dann ist die heutige Entscheidung wohl längst überfällig. Zu der Preisvergabe und deren Bedeutung für die Rolle der Frauen in Afrika nun unser Kommentar von Marc Dugge aus Rabat.
Die Wahl der Preisträgerinnen hätte besser nicht sein können, schwärmte heute UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Stimmt, der Friedensnobelpreis geht an drei starke Frauen. Und das ist ein starkes Signal. Da ist zum einen Ellen Johnson Sirleaf, Präsidentin von Liberia und einzige Präsidentin Afrikas. 72 Jahre alt und gleichermaßen charmant wie unerbittlich. Es ist eine Herkulesaufgabe, ein Land wie Liberia zu reformieren. Ein Land, das 14 Jahre Bürgerkrieg hinter sich hat, dessen Wirtschaft kaputt und dessen Menschen traumatisiert sind. Da macht Regieren keinen Spaß, denn Erfolgserlebnisse gibt's wenig. Aber Ellen Johnson Sirleaf macht es trotzdem. Dazu gehört Mut. Mut hat auch Frauenrechtlerin Lima Bowi. Noch zu Zeiten der Diktatur hat sie Frauen um sich gesammelt, um mit ihnen gemeinsam gegen Diktator Charles Taylor auf die Straße zu gehen. Später hat sie sich dann um Kinder und Jugendliche gekümmert, die vom Krieg gezeichnet waren, und sich für die Versöhnung engagiert. Afrika ist noch immer ein Kontinent, in dem solche Frauen die Ausnahmen sind. Ein Kontinent, auf dem die Männer den Ton angeben. Kriege in Afrika sind oft Männerkriege. Frauen führen hier häufig ein Schattendasein. Dabei sind oft sie es, die Konflikte regeln, ob mit dem Nachbarn, dem Stammeschef oder dem Schwiegervater. Die Frau in Afrika ist oft Ernährerin, Haushälterin, Erzieherin und Feldarbeiterin in einer Person. Und doch meist ziemlich rechtlos. Zum Beispiel in Kamerun. Dort wird der Preis für eine Frau allein zwischen Bräutigam und Vater ausgehandelt. Ein Mann, der viel Geld hat, kann sich so theoretisch gleich mehrere Frauen leisten. Es ist der Mann, der allein über das gemeinsame Vermögen entscheidet. Und beim Erbe geht die Frau meistens leer aus. Ansprüche hat sie jedenfalls nicht. Dazu kommt, dass Frauen in Afrika häufig Opfer sexueller Gewalt sind. Wehren sie sich, etwa indem sie sich scheiden lassen wollen, müssen sie fürchten, nachher allein dazustehen. Sie gehen das Risiko ein, stigmatisiert und von ihrer Familie fallen gelassen zu werden. Daher schweigen viele Frauen lieber, als ihre Rechte einzufordern. Die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen sind allesamt Frauen, die nicht geschwiegen haben. Sie sind aufgestanden, um ihre Gesellschaften zu verändern, allen Hindernissen zum Trotz. Der Friedensnobelpreis für diese mutigen Damen könnte vielen Frauen Mut machen. Mut machen, geltende Wahrheiten zu hinterfragen und es mit den Patriarchen aufzunehmen. Ob im Schlafzimmer, den Ämtern oder den Regierungspalästen. Gut gemacht, Oslo.
Der Friedensnobelpreis geht an drei afrikanische Frauen. Marc Dugge kommentierte aus Rabat. Philipp Rösler wagt sich in diesen Tagen in die Höhle des Löwen, aber es stellt sich heraus, dass seine griechischen Gesprächspartner ganz pfleglich mit dem deutschen Wirtschaftsminister umgehen. Der Besuch in Athen verlaufe in einer angenehmen Atmosphäre, heißt es. Und zudem erklärte der griechische Finanzminister, sein Land werde alle Kredite auf Heller und Pfennig bzw. auf Cent und Euro zurückzahlen. Rösler will ihm dabei helfen, zumindest hat der Wirtschaftsminister mehrere Vorschläge unterbreitet. Über dessen Reise nun ein Bericht von Stefan Wurzel aus Athen.
Schönes Wetter heute. Sie sollten ein bisschen länger bleiben. Mit dieser Aufforderung begrüßte Griechenlands Premierminister Yorgos Papandreou den deutschen Wirtschaftsminister. Doch der folgte diesem Ratschlag nicht. Noch am Abend wird Philipp Rösler zurück in Berlin erwartet. Nachdem die zahlreichen Fotografen den Raum verlassen hatten, sprachen Papandreou und Rösler nicht mehr übers Wetter, sondern über die Wirtschaftskrise und darüber, wie Deutschland Griechenland helfen kann, sich aus der Rezessions- und Schuldenspirale zu befreien. Eine Idee der deutschen Seite ist, dass man den Griechen dabei hilft, eine spezielle Bank aufzubauen, die günstige Kredite an potenzielle Investoren vergibt. Den richtigen Experten dafür hatte Philipp Rösler praktischerweise mit im Gepäck, in Form von Ulrich Schröder, dem Vorstandsvorsitzenden der bundeseigenen Förderbank KfW.
Wir sind im Gespräch mit dem griechischen Wirtschaftsministerium über den Aufbau einer Förderbank in Griechenland. Also der Aufbau einer Förderbank ist schon ein größeres Projekt. Das geht nicht so schnell. Deswegen geht es darum, wie kann man die Strukturfondsmittel der EU, die für Griechenland bereitliegen, in Höhe von noch 13 Milliarden Euro, wie kann man die möglichst schnell für die griechische Wirtschaft mobilisieren?
Auch über den Bankensektor hinaus will Rösler den Griechen helfen. Experten von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur sollen für mehr Wettbewerb im Energie- und Telekommunikationsbereich des hochverschuldeten Landes sorgen. Nach einem Treffen mit Finanzminister Evangelos Venizelos betonte Philipp Rösler, Griechenland werde in der Eurozone bleiben. Europa müsse alles tun, um Angriffe auf die Gemeinschaftswährung zu verhindern. Der deutsche Wirtschaftsminister forderte dafür eine gemeinsame europäische Vision. Auch über die Ursachen für die derzeitige Krise sprach Rösler mit Venizelos.
Wir waren uns einig, dass es zwei Ursachen gibt, nämlich die Verschuldung auf der einen Seite, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit auf der anderen Seite. Und wir waren uns weiterhin einig, dass man nur Akzeptanz für all die notwendigen Maßnahmen in Griechenland, in Deutschland, in Europa bekommen wird. Wir haben eine gemeinsame europäische Vision auch wird aufzeigen können.
Mit dem griechischen Umweltminister Yorgos Papakonstantinou sprach Rösler über das geplante Helios-Projekt. Dahinter steckt der Plan, dass Firmen aus beiden Ländern in Griechenland riesige Solarkraftwerke bauen, auf einer Fläche von insgesamt 200 Quadratkilometern. Der produzierte Sonnenstrom soll dann eines Tages auch nach Deutschland verkauft werden. Papakonstantinou rechnet damit, dass insgesamt 20 Milliarden Euro investiert werden müssen, um das Helios-Projekt zu verwirklichen. Der deutsche Wirtschaftsminister verbrachte insgesamt gerade einmal 24 Stunden in Griechenland. Begleitet wurde der Besuch von einem Wirtschaftsforum in einem Vorort von Athen, an dem zahlreiche Unternehmer aus beiden Ländern teilnahmen. Immerhin ein konkreter Vertragsabschluss wurde nach dem Wirtschaftsforum bekannt. Zwei mittelständische Unternehmen aus Deutschland und Griechenland haben ein Kooperationsprojekt im Volumen von 2,5 Millionen Euro vereinbart. Dadurch sollen 50 Arbeitsplätze in Griechenland entstehen. In der griechischen Presse und in der Öffentlichkeit wurde der Besuch des Bundeswirtschaftsministers so gut wie gar nicht wahrgenommen. Ein mitreisender deutscher Unternehmer sagte, Rösler nutze die Reise vor allem, um in Deutschland bekannter zu werden. Denn dort werde schließlich ausführlich über die Reise berichtet.
Griechische Sonne möglicherweise für Deutschland. Stefan Wurzel berichtete über die Reise des deutschen Wirtschaftsministers nach Athen. Die zuständigen Herrschaften in den Banken, sie haben sich wieder einmal verzockt. Die Investmentbanker setzten wieder einmal aufs falsche Pferd. Diesmal waren es griechische Staatsanleihen. Bekanntlich sind die nicht mehr viel wert. Und so geht nach der Bankrotterklärung der belgisch-französischen Bank Dexia erneut die Angst vor einer weiteren Bankenkrise um. Die Politik ist sich dieser Gefahr bewusst. Darum wird überall beteuert, der Staat werde notfalls einspringen. Dies signalisierte heute auch die Kanzlerin im Gespräch mit ihrem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte. Aus Berlin berichtet Carsten Schabowski.
Der niederländische Ministerpräsident zu Besuch in Berlin. Kurzer Austausch von Höflichkeiten.
Ich möchte mich bedanken für den Besuch.
Mit der Erwiderung.
Es ist schön, wieder in Berlin zu sein.
Und schon gab es auch hier nur ein Thema, die Schuldenkrise in Europa nämlich. Ministerpräsident Rutte betonte zunächst einmal, Deutschland und die Niederlanden haben den gleichen Kurs aus der Krise.
Wir treten ein für gesunde Staatsfinanzen, wirtschaftliches Wachstum, aber auch für die Einhaltung der Vereinbarungen, die wir in Europa gemeinsam getroffen haben.
Merkel bekräftigte noch einmal ihre Bereitschaft, nun den Banken zu helfen. Ihre Angst, in Europa könnte eine Kettenreaktion ausgelöst werden. Banken haben in der Vergangenheit im großen Stil zum Beispiel griechische Wertpapiere gekauft. Verlieren die an Wert, werden die Banken wahrscheinlich von den Euro-Ländern gerettet werden müssen. Und das wiederum könnte dann die Schuldenproblematik verschärfen. Merkel betonte aber auch, diese Hilfen für Banken durch den Rettungsschirm EFSF sollte es nur unter Bedingungen geben.
Zuerst müssen Banken selbst versuchen, für sich Kapital zu bekommen. Sollte das nicht gelingen, dann müssen staatliche Instrumente der Mitgliedstaaten greifen, so wie wir das auch 2008, 2009 gemacht haben. Und nur dann, wenn ein Land das aus eigener Kraft nicht schafft, kann dafür die Fazilität des EFSF genutzt werden.
Von der Opposition hagelte es dafür auch heute Kritik. Für die SPD darf es solche Hilfen nur geben, wenn der Staat an den entsprechenden Banken beteiligt wird. Für die Linken ist es ungeheuerlich, dass die Steuerzahler schon wieder zahlen müssten. Und die Grünen forderten, nun müsse es endlich eine Regulierung der Finanzmärkte geben. Merkel und der niederländische Regierungschef wollen derweil eine schnelle Einigung über den Umgang mit angeschlagenen Banken. Der Europäische Rat Mitte Oktober soll dafür ein entsprechendes Signal setzen.
Das müssen dann die Finanzminister natürlich im Detail auch ausarbeiten und umsetzen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir darüber sprechen werden.
Ein kurzes.
Okay, danke schön.
Und der Besuch des niederländischen Gastes war auch schon vorbei. Wie viel Geld für eine mögliche Bankenrettung wirklich gebraucht wird, das soll übrigens bald die Europäische Bankenaufsicht klären.
Nur einen wichtigen Termin an einem Tag, das ist für Angela Merkel einfach zu wenig. Und so reiste die Kanzlerin am Nachmittag noch nach Nürnberg zum CSU-Parteitag. der sich einerseits mit der Maut und andererseits mit dem Euro beschäftigt. Bekanntlich gibt es unter den CSU-Leuten große Euroskeptiker, die gegen weitere Hilfe für Griechenland sind. Beobachter für uns in Nürnberg ist Gerd Dippenrock.
Als Angela Merkel kurz vor 18 Uhr in die Nürnberger Messehalle kam, hatte die CSU bereits ihre Debatte um die Euro-Schulden- und Finanzkrise hinter sich gebracht. Einstimmig wurde der Leitantrag des Parteivorstandes angenommen. Angela Merkel bewertete dies als gutes Zeichen für die weitere Zusammenarbeit von CDU und CSU und sparte nicht mit Lob für die Schwesterpartei. Niemand könne die gegenwärtige Krise besser bewältigen als die beiden Unionsparteien.
Wir stehen zum Euro. Aber wir verlangen, dass jedes Land seine Hausaufgaben zu Hause macht und darauf werden wir bestehen. Solidarität und Hausaufgaben erledigen, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille, liebe Freunde.
Auf ihrem Parteitag in Nürnberg hat die CSU einen Spagat versucht. Parteichef Horst Seehofer betonte einerseits die grundsätzlich proeuropäische Haltung der CSU und zog andererseits eine rote Linie gegen jede künftige Vergrößerung der Euro-Rettungsschirme. Die Botschaft von Franz Josef Strauß, Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft, bleibe der Kompass der Europapolitik, sagte Seehofer.
Das Koordinatensystem in der Europapolitik der christlichen sozialen Union bleibt und es wird sich nicht verändern, liebe Freunde. Wir bleiben eine Partei Europas.
Die CSU lehne aber die Übernahme der Schulden anderer Staaten und die Schaffung einer Haftungsgemeinschaft ab.
Das ist eine Linie, die zu überschreiten ich und ich denke wir als CSU insgesamt zu überschreiten nicht bereit sind. Wir können nicht Nullverschuldung bei uns und Totalverschuldung in Europa.
Mit der Drohung in ihrem Leitantrag, dass Euro-Staaten, die sich nicht an die gemeinsamen Regeln der Haushaltsdisziplin halten und die Währungsunion in Schwierigkeiten bringen, diese notfalls verlassen müssen, grenzt sich die CSU allerdings klar von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CDU ab. Am Nachmittag ergriff auch der Euroskeptiker Peter Gauweiler in der Debatte zum Euro das Wort und warnte vor einer globalen Wirtschaftskatastrophe.
Hört auf, die Lösung der Politik darin zu sehen, diese Schuldenspirale weiter hochzujagen. Denn es wird nur Geld ohne jeden Gegenwert gedruckt. Wir bringen unser Volk, wir bringen die Bevölkerung um ihre Guthaben, ihre Renten, ihre Ersparnisse und ihre Pensionen. Es kann überhaupt niemand geben als wir, die dies sagen. Wenn es wir nicht sagen, sagt es niemand in Deutschland.
Gauweiler erhielt starken Beifall. Es war zugleich eine Bewerbungsrede. Gauweiler will morgen für einen der vier Stellvertreterposten von Parteichef Seehofer kandidieren. Seehofers Wiederwahl ist nicht gefährdet, wohl aber könnte im Falle einer Wahl Gauweilers Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer aus der Riege der Stellvertreter ausscheiden. Noch aber ist nicht festgelegt, ob über die vier Stellvertreterposten einzeln oder im Block abgestimmt wird, dann könnte es auch einen anderen der insgesamt fünf Bewerber treffen.
Gerd Dippenrock war das vom CSU-Parteitag. Der Streit in Nürnberg um die zukünftige Haltung zum Euro und zu den Rettungspaketen für Griechenland hat vor allen Dingen innenpolitische Bedeutung. Nach außen hin vertritt die Kanzlerin ihre Position ja eindeutig. Es muss alles getan werden, um Griechenland zu helfen. Auch die Aufstockung weiterer Rettungsschirme wird nicht ausgeschlossen. In der Slowakei ist das Ganze nach wie vor umstritten. Sollte es keine Mehrheit für ein Ja geben, könnte die Regierung möglicherweise auseinanderbrechen. Andererseits scheint ein Kompromiss in Sicht, wie Stefan Heinlein aus Bratislava berichtet.
Auch ohne die erkrankte Ministerpräsidentin Radičová gehen die nervösen Verhandlungen in Bratislava weiter, offenbar mit leichten Fortschritten. Die neoliberale Koalitionspartei SAS signalisiert jetzt zum ersten Mal ein Einlenken. Auf dem Tisch liegt ein neues Kompromisspapier, so Parteichef Richard Sulik. Es ist ein ehrlicher Vorschlag, der das Geld der Steuerzahler schützt und gleichzeitig die restlichen Länder der Eurozone nicht blockiert. Ich hoffe, dass dieser Vorschlag angenommen wird. Am Montag wollen die Spitzen der vier Regierungskoalitionen über das Kompromisspapier entscheiden. In slowakischen Medien werden bereits Details genannt. Die Liberalen wollen demnach keinen Blankoscheck für den Rettungsfonds ausstellen. Verlangt wird offenbar die Bildung einer Kommission aus Vertretern aller sechs Parlamentsparteien. Diese neue Kommission soll in jedem Einzelfall gesondert über eine Kreditvergabe aus dem Rettungsfonds entscheiden. Dieser Vorschlag orientiert sich an dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen Verfahren. Allerdings soll es auch ein Vetorecht für jede Parlamentsfraktion geben. Außerdem fordern die Liberalen, die Regierung müsse die slowakische Beteiligung am dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM grundsätzlich ausschließen. Dieser Vorschlag dürfte allerdings von Brüssel kaum akzeptiert werden. Finanzminister Miklos gibt sich deshalb zugeknöpft. Die Verhandlungen führt die Ministerpräsidentin. Ich werde mich deshalb dazu nicht weiter äußern. An diesem Wochenende werden die Liberalen in Klausur gehen, um das weitere Vorgehen zu beraten. In Regierungskreisen in Bratislava heißt es unterdessen, man werde in jedem Fall eine Mehrheit für den Rettungsschirm zustande bringen. Sollte die liberale Koalitionsfraktion eine Zustimmung verweigern, werde man gemeinsam mit der sozialdemokratischen Opposition eine Lösung organisieren. Der politische Preis wäre allerdings hoch, die bestehende Mitte-Rechts-Regierung wäre am Ende.
Nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York am 11. September machten die USA als Unterstützer von Al-Qaida in Afghanistan die Taliban aus. Vor 10 Jahren begannen die Vereinigten Staaten mit Hilfe der NATO-Verbündeten deshalb einen Krieg in Afghanistan. Dessen Ziele waren und sind die Vernichtung von Al-Qaida und die Vertreibung der Taliban. Beides ist nur in Ansätzen gelungen. Am Jahrestag herrscht viel mehr Frustration. Selbst der afghanische Präsident Karzai gestand heute ein, dass alle Bemühungen, Sicherheit im Land herzustellen, gescheitert seien. Aus Kabul nun Sabina Mattei.
Fast überall am Hindukusch wurden die ausländischen Truppen vor 10 Jahren freudig begrüßt, selbst in einstigen Taliban-Hochburgen.
As everyone, on those days, this was my imagination, the Taliban will be defeated.
Alle glaubten in jenen Tagen, die Taliban würden besiegt, erinnert sich der Journalist Fahim Dashti. Die Afghanen hofften auf Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Das Ausland hielt die Mission für einfach und ging von einem kurzen Einsatz aus. 10 Jahre nach Beginn der internationalen Intervention stehen 130.000 Soldaten aus 48 Ländern am Hindukusch. Die afghanische Armee ist 100.000 Mann stark. Aber die Lage kontrollieren die Verbündeten nicht. Die Taliban kämpfen nicht von Angesicht zu Angesicht, sagt der afghanische Soldat Mahmoud. Im offenen Gefecht könnten wir sie besiegen, aber sie töten durch Selbstmordanschläge mit Bomben und Minen. Die Taliban sind unsichtbar. Im Laufe dieses Sommers töteten die Rebellen gezielt führende afghanische Politiker, verübten sie spektakuläre Anschläge etwa auf das ISAF-Hauptquartier und die US-Botschaft in Kabul. Trotzdem erklärte der amerikanische Botschafter Ryan Crocker hinterher, der Angriff sei eigentlich nicht der Rede wert gewesen.
This really is not a very big deal. That's harassment. If that's the
das ist doch nur Belästigung, eigentlich ein Zeichen der Schwäche.
I think it is actually a statement of their weakness.
Die zur Schau getragene Zuversicht von Militärs und Diplomaten hat politische Gründe. Die Bürger der meisten Truppenstellerstaaten lehnen den Afghanistan-Einsatz ab. Bis 2014 sollen die ausländischen Kampfeinheiten deshalb abziehen. Dieser Abzug darf aber nicht wie eine Niederlage wirken. Nach und nach übergibt die ISAF die Sicherheitsverantwortung nun an die Afghanen. Ob deren Armee und Polizei in 3 Jahren auf eigenen Beinen stehen können, bezweifeln Kenner. Auch deshalb seien die Taliban siegesgewiss, behauptet Wahid Mujtar, ein politischer Beobachter mit gutem Draht zu den militanten Islamisten.
They feel himself very strong and they think.
Sie fühlen sich stark, glauben, dass sie den USA und deren Verbündeten in Afghanistan schon die Niederlage bereitet haben. Versuche, Gespräche mit den Rebellen anzubahnen, waren nie weit gediehen. Seit dem Attentat auf den Verhandlungsbeauftragten der afghanischen Regierung im September ist der Plan vom Tisch.
Für gescheitert hält auch der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, den Einsatz in Afghanistan. Sollten die ausländischen Truppen abziehen, dann würden die Taliban die Macht übernehmen, so Kujat. Befürchtungen, die auch in den USA existieren, aber trotz aller Strategien und Ziele, auch die Amerikaner sind kriegsmüde. Der Abzug ist geplant und er wird kommen. Die USA am 10. Jahrestag des Kriegsbeginns. Wie ist die Stimmung dort? Dazu aus Washington Sabrina Fritz.
Die Amerikaner sind kriegsmüde, das sagte der damalige amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates im Sommer. Die Zahlen geben ihm recht. Bei Umfragen fordern inzwischen 60% bringt die Truppen nach Hause. Der Hauptgrund für die Kriegsmüdigkeit ist das Geld. Millionen Amerikaner suchen einen Job. In den Schulen, bei der Rente oder der Hilfe für Arbeitslose wird gespart. Da haben viele Amerikaner kein Verständnis dafür, dass jeden Monat 7 Milliarden Dollar im Irak ausgegeben werden. So wie dieser Mann bei einer Demonstration in Washington. Ich denke, die USA können nicht mehr der Weltpolizist sein. Wir können es uns nicht leisten. Wir zahlen 2 Billionen Dollar für die Kriege und die Menschen hier werden obdachlos. Das ist lächerlich.
It's ridiculous.
Wir sind keine Weltpolizei, wir müssen jetzt an unser Land denken. Das sind die Argumente, die man von vielen Seiten hört, so auch von diesen Militärexperten im amerikanischen Fernsehen.
American people are most influenced by in the polls is finance.
Was Amerikaner bei Umfragen vor allem beeinflusst, ist das Geld. Sie wollen ihr Haus, sie wollen Arbeit, sie wollen Freiheit und sie wollen ihre eigene Identität. Sie wollen nicht, dass die Regierung das ganze Geld nach Afghanistan gibt.
And giving it to Afghanistan.
Die Sicherheitslage in Afghanistan, eine mögliche Bedrohung durch die Taliban, spielen in der amerikanischen Öffentlichkeit kaum mehr eine Rolle. Vor allem seit Osama bin Laden tot ist, sehen viele Amerikaner die Mission erfüllt. Der Verantwortliche für die Anschläge von 9/11 wurde gefasst. Und so bleibt die Frage nach dem Ziel, das jetzt noch in Afghanistan erreicht werden kann. Auch im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, der langsam beginnt, spielt der Krieg bislang zumindest keine große Rolle. Die Republikaner sind in einer schwierigen Situation. Einerseits sind auch sie für Einsparungen bei den Militärausgaben, andererseits wollen sie ihren Wählern das Gefühl vermitteln, dass sie sich für die Sicherheit des Landes verantwortlich fühlen. Da wird am besten vorerst gar nicht darüber gesprochen. Der 10. Jahrestag ist jedenfalls nur für eine Handvoll Friedensaktivisten ein Grund, in Washington zu demonstrieren. Die Mehrheit demonstriert gegen Wall Street, nicht gegen War.
Sabrina Fritz berichtete aus Washington. Beim EM-Qualifikationsspiel heute Abend zwischen Deutschland und der Türkei geht es für die Türken um alles. Trainer Löw hingegen könnte es sich bequem machen. Die Teilnahme der deutschen Nationalelf an der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine steht bereits so gut wie fest. Dennoch wird es wohl ein hochemotionales Spiel werden in Istanbul. Wie es dort aussieht, so wenige Stunden vor dem Anstoß, dazu nun Kai Hoffmann.
Zufriedenheit scheint Joachim Löw nicht zu kennen. Der Bundestrainer ist ein Perfektionssucher. Natürlich ist er froh, dass seine Mannschaft die Tickets für die kommende Europameisterschaft vorzeitig gelöst hat.
Aber wir wollen dieses Spiel natürlich hier auch in Istanbul gewinnen, was für uns sicherlich eine große Herausforderung sein wird. Es ist kein Testspiel für uns, sondern ein Wettbewerb. Wir wollen das Spiel gewinnen, wohl wissend, dass die Türken schon auch natürlich sehr viel investieren und sehr gut sind.
Die Gastgeber um ihren Coach Güs Hiddink sind von Perfektion weit entfernt. Sie kämpfen leidenschaftlich um die Chance, die Deutschen nächstes Jahr zur Endrunde zu begleiten. Insofern definiert der polyglotte Holländer Perfektion aktuell entschieden anders als Löw.
3 Punkte zu holen, das wäre ein Traumergebnis, um ehrlich zu sein. Wenn wir ein Unentschieden machen, das ist auch ein Resultat, wo wir zufrieden sind.
Hiddink braucht nackte Ergebnisse. Joachim Löw will mehr, setzt sich und sein Team auf der Jagd nach Superlativen unter Druck.
10 Siege aus 10 Spielen in einer Qualifikation, das ist auf jeden Fall Anreiz, eine Herausforderung für uns.
Kapitän Philipp Lahm widerspricht nicht, gibt aber auch zu bedenken.
Die Preise werden erst nächstes Jahr verteilt und da muss man dann auf dem absoluten Top-Niveau sein. Aber es ist schön, dass wir wieder mal geschafft haben, den Sprung nach einer Weltmeisterschaft in die Qualifikation sofort gepunktet haben, durchmarschiert sind. Das ist schön und das zeigt natürlich auch die Qualität der Mannschaft.
Schon jetzt Güteklasse A adelt der türkische Trainer Güs Hiddink die DFB-Auswahl.
Ja, ich habe vorher gesagt, dass Deutschland den Hochfavorit ist, natürlich in dieser Gruppe, nicht nur hier, auch für den Titel auf dem EM. Denke ich nächstes Jahr mit Holland und Spanien.
Um Welt- und Europameister Spanien endlich überflügeln zu können, muss sich Joachim Löws Mannschaft noch weiterentwickeln, muss in jeder Situation in der Lage sein, den Gegner zu beherrschen. Deshalb ist das brisante Spiel in der Türkei unabhängig davon, ob Spielmacher Mesut Özil mitmachen kann oder nicht, für den 52-Jährigen auch ein wichtiger Gradmesser, um zu sehen.
Wie tritt die Mannschaft auf? Werden gewisse Dinge, gewisse Vorgaben versucht, richtig umzusetzen? Wie können wir uns noch weiterentwickeln?
Zufrieden ist der Bundestrainer eben erst, wenn endlich ein Titel gewonnen wird. Es wäre der Schlusspunkt einer perfekten Bilanz, die sich Joachim Löw nicht durch eine unnötige Niederlage in Istanbul verhageln lassen will.
Kai Hoffmann berichtet aus Istanbul heute Abend 20.15 Uhr in der ARD, also Deutschland gegen die Türkei. Und mit diesem Programmhinweis endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.